Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Rebecca Endler, Witches, Bitches, It Girls. Wie patriarchale Mythen uns bis heute prägen. Rowohlt, 2025. Das Patriarchat ist kein Mythos. Bestseller-Autorin Rebecca Endler macht sich in ihrem neuen Buch auf die Suche nach den Ursachen des Patriarchats und geht der Frage nach, welche misogynen Mythen bis heute unser Denken und Handeln bestimmen. Witches, Bitches, It Girls ist eine anekdotische Spurensuche, die durch die lange Menschheitsgeschichte führt. Rebecca Endler blickt dabei in den Maschinenraum des Patriarchats, beschäftigt sich mit der Kanonisierung in der Kunst, mit der Epoche der Romantik, mit der sogenannten Normalität und mit feministischen Wellen, mit Cancel Culture und Transfeindlichkeit und fragt, was bringt so viele Frauen heute noch dazu, von einem rettenden Märchenprinzen zu träumen? Warum werben sogenannte Trade Wives für ein Leben als Hausfrau und Mutter? Was steckt hinter der Mami-Blogger-Welle und welche Funktion haben Frauenbilder wie Witches, Bitches und It Girls? Humorvoll, schlagfertig und kämpferisch zeigt Rebecca Endler, wie wir alle das Patriarchat Tag für Tag am Laufen halten und wie wir es dennoch verändern können, wenn wir das System dahinter verstehen und angreifen. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Vorwort, kurz und schmerzlos, heute mit Rebecca Endler und mein Name ist Boris Schön. Ja, Rebecca, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wie immer würde ich dich bitten, als erstes dich kurz vorzustellen.
Ja, ich heiße Rebecca, ich bin von Haus aus Journalistin, eigentlich ursprünglich Sozialwissenschaftlerin, schreibe inzwischen Bücher und mache einen Podcast zusammen mit meiner Freundin und Kollegin Annika Brockschmidt. Ich könnte jetzt eigentlich noch sagen, wie der heißt, ne? Das wäre ja noch besser. Also der heißt Feminist Shelf Control und darin sezieren wir unsere Gegenwart auf patriarchale Muster, insbesondere in Bezug auf die Liebe und die Romantik. Allerdings besprechen wir auch seit geraumer Zeit Artikel, Podcasts, die uns aufregen, gerade in diesem Bezug. Ja.
Jetzt hast du als erstes gesagt, Journalistin oder journalistische Arbeit. Ich habe auf deiner Website gefunden, aber ich weiß nicht, wie aktuell dieser Satz
ist. Die ist sehr veraltet, die Webseite, ja.
Ich habe mir das ein bisschen gedacht, weil dein aktuelles Buch, glaube ich, gar nicht so wirklich
auftaucht. Die ist extrem stiefmütterlich von mir behandelt. Das stimmt. Was steht denn da?
Da steht Rebecca Endler, Journalistin und so.
Ja. Ja, weil ich tatsächlich, wenn ich sage, ich bin Journalistin, dann ist es was, woran ich irgendwie lange gearbeitet habe. Allerdings habe ich jetzt keine klassische journalistische Ausbildung oder ein Volo, sondern ich bin Quereinsteigerin aus der Wissenschaft, dann so langsam Stück für Stück in den Journalismus gewechselt, weil mir das ein großes Anliegen war, beziehungsweise ich als Wissenschaftlerin gemerkt habe, dass die Kommunikation von Forschungsergebnissen so, dass ein Großteil der Gesellschaft sie nicht nur verstehen kann, sondern auch was damit anfangen kann, etwas ist, wo wir Verbesserungsbedarf haben. Deshalb würde ich auch sagen, schreibe ich, in Deutschland klingt das immer so sehr abwertend, aber tatsächlich stehe ich komplett dahinter, populärwissenschaftliche Bücher, weil ich glaube, dass Wissenschaftskommunikation etwas enorm Wichtiges ist, gerade in Zeiten von Desinformation. Und die Aufgabe, ja, teilweise dann doch recht dröge akademische Studien so aufzuarbeiten, dass wir sie verstehen und dass wir auch daraus eine politische Meinung gewinnen können, finde ich extrem wichtig. Und das ist etwas, wo ich denke, das kann ich und deswegen mache ich das.
Auch als Podcast.
Genau, also ja. Ich würde gar nicht so sehr, also für mich unterscheidet sich Bücher schreiben oder Podcast machen nicht sehr, weil es erstmal an erster Stelle steht die Recherche, die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit und dann daraus quasi, meine Metapher ist ein bisschen vielleicht ekelerregend, aber ich sehe mich dann eher wie so eine Vogelmutter, die dann daraus verdauliche Kleie macht, die Nährstoffe so aufarbeitet, dass möglichst viele, denn das ist das Ziel, etwas damit anfangen können.
Jetzt habe ich eine Frage, die eigentlich eher so eine Metaebene zu dem Podcast darstellt. Also erstens einmal, du machst ja nicht nur den Podcast, du bist ja auch sehr oft zu Gast in Podcasts, so wie jetzt auch hier gerade. Und was mich interessieren würde, wie du das siehst, es ist ja so, also diese Podcasts gibt es ja eigentlich schon ziemlich lange und wir sind auch ungefähr gleich alt, aber mir kommt vor, die hat schon ganz lang gegeben, so seit den 2000ern oder so Mitte 2000er auf jeden Fall, aber die haben jetzt so einen totalen Durchbruch, oder? Oder kommt das nur mir so vor oder wie siehst du das?
Ja, was wir sehr, sehr lange hatten, ist diese Podcasts, die aufwendig produziert waren. Also als ich angefangen habe, Radio zu machen, da war unser Traum, wir wollten alle entweder Radiolab oder This American Life machen, was produzierte, gebaute Beiträge sind, die enorm aufwendig sind und Geld und Zeit und auch sehr viel Know-how kosten. Und die sind so ein bisschen aus der Mode, sag ich mal, geraten. Also wir haben das immer noch in so
Entschuldigung, aber das ist ein bisschen featureartig dann, oder?
Genau, also wir haben also in Deutschland dann halt so Feature. Also man geht raus als Reporterin, Reporter, zeichnet seine O-Töne auf, zeichnet seine Atmo auf und dann kommt das Storytelling oben drüber. Das sind Geschichten, die wirklich durch mehrere Redaktionsschleifen laufen. Das weiß ich, weil ich da auch herkomme. Also das ist ursprünglich das, wie ich in den Journalismus gekommen bin, ist über Produktion von Hörstücken, die fast schon Hörspiele sind, nicht? Und ich glaube, dass dann durch tatsächlich die Allgegenwart von nicht nur Podcasts, sondern Podcast-Equipment, Mikrofone, die in guter Qualität sehr, sehr erschwinglich geworden ist, dann, was wir auch wieder so abwertig so Laber-Podcasts nennen, dann so langsam Einzug erhalten haben und dass viele dann gemerkt haben, dass das auch ein guter Weg ist, der einfach weniger Zeit kostet, also wirklich nicht in der Recherche, sondern in der Produktion, um Wissen zu vermitteln. Und da viele von uns besser Dinge verstehen oder leichter konsumieren können, wenn wir sie hören, weil auch die Kunst oder die Fertigkeiten, Bücher zu lesen, die anspruchsvoll sind, das ist nicht was allen Menschen gegeben ist, was auch sehr viel Übung erfordert. Und dass deswegen das Podcast als Medium der Wissensvermittlung über das Gespräch auch was ist, was deswegen zunehmend an Wert gewonnen hat. Aber ich sehe das auch positiv, weil das schließt einander ja nicht aus.
Es ist nur so viel, dass man suchen muss, was man quasi.
Ah ja, es ist auch sehr, sehr viel Müll. Auf jeden Fall. Also das ist ja die Tatsache, dass jeder Hinz und Kunz sich ein Mikro kaufen kann, heißt natürlich auch, dass jeder sich bemüßigt fühlt, dann irgendwelche Unwahrheiten in den Äther zu ballern, ohne dass dem von irgendeiner redaktionellen Sicht Einhalt irgendwie geboten wird. Das ist gleichzeitig natürlich auch ein großes Problem. Aber da wir im Journalismus auch eine sehr hohe Eintrittshürde haben. Also es ist nicht so, dass in Volos die Gesellschaft irgendwie abgebildet wird, sondern es ist ein großes Privileg überhaupt, das machen zu können, was nicht allen Personen gegeben ist. Begrüße ich das erstmal, dass durch diese neue Technik so eine Demokratisierung von Reichweite stattgefunden hat und dass da sehr viel Mist dabei ist, das ist irgendwie ein Problem, aber auch da, es gibt halt auch sehr, sehr viele Leute, die eben keine klassische Ausbildung haben, die sehr gutes Programm, um jetzt mal so ein älteres Wort zu nennen, machen und das finde ich super.
Während du gesprochen hast, ist mir gerade eingefallen, würdest du das eigentlich ein bisschen gleichsetzen mit dem, was Blogs waren oder sind?
Ja, ich glaube, ja genau, also das sind diese Demokratisierungen von von wegen Reichweite und Menschen zu erreichen, hat natürlich dazu, also es fing mit den Blogs an und parallel dazu haben wir eben auch im Audio und auch im Video, weil es gibt ja auch über eben Plattformen wie YouTube und Co. Video-Essays, die teilweise auch extrem gut sind und ein sehr hohes akademisches Level haben, aber in der Aufarbeitung sich eben an ein sehr junges Publikum richten. Und das sind auch Leute, die früher niemals so viele Leute erreicht hätten ohne diese Wege, genau.
Jetzt vom Blog sozusagen rüber zu deinem zu deiner schreibenden Tätigkeit. Du hast ja als erstes, ist es dein erstes Buch gewesen, also außerhalb des wissenschaftlichen Bereichs, das Patriarchat der Dinge.
Ja.
Und das war ja ein großer Erfolg, war ja so ein Bestseller. Oder ist es?
Es ist das geworden. Es erschien in der Pandemie, was für viele AutorInnen ein großes Unglück ist, dass die Bücher in der Pandemie erschienen. Bei mir, dadurch, dass mich ohnehin niemand kannte, waren die Erwartungen auch sehr gering an dieses Buch. Allerdings war es thematisch, hat das so komplett den Nerv der Zeit getroffen, da in der Pandemie eben Geschlechterungerechtigkeiten gerade in der Berufswelt, aber auch in der Familien und also Aufteilung im Privatleben so dermaßen eklatant geworden sind, dass in der Gesellschaft eine schon, also ich habe quasi mit dem Buch von einer Sensibilisierung profitiert, die sich in den Monaten davor dann angebahnt hat. Oder anders formuliert, die Tatsache, dass wir uns in der Pandemie schon gefühlt in einen Backlash bewegt haben, was Geschlechtergerechtigkeit angeht, hat dazu geführt, dass mein Buch besseren Absatz gefunden hat, als das ursprünglich von uns irgendwie angedacht war. Ich meine, das war sehr schön für mich, aber das ist halt wie mit dem Buch jetzt auch. Ich schwimme auf einer Erfolgswelle, die aber dem geschuldet ist, dass es immer schlimmer wird. Und ich somit eine der wenigen quasi linken Feministinnen bin, die davon zumindest beruflich profitiert. Ja, absurd, aber das ist so.
Die Frage, die sich da auch für mich stellt, ist jetzt, ich meine, das erste Buch, sagen wir mal, war ja sozusagen dann so ein bisschen Überraschung, wie du gerade das dargestellt hast. Wie war das dann für dich im Prozess, wie du das zweite Buch geschrieben hast? Weil da ist ja natürlich, ich meine, du hast den Verlag gewechselt. Aber
es lag daran, dass ich weiter mit meiner Lektorin arbeiten wollte.
Und die hat den Verlag gewechselt?
Die war freie Lektorin, also auch das ist so ein Pandemie-Ding. Ich wollte zu Dumont gehen und dann war das aber so, dass in der Pandemie meine eigentliche Lektorin viel zu viel zu tun hatte und mit dem Projekt dann einfach aus Zeitgründen nicht konnte und sie dann eine freie Lektorin damit beauftragt hat. Und diese Zusammenarbeit war für mich so ein absoluter Glücksgriff, also Ulrike Ostermeier ist eine Frau, die dadurch, dass sie einer anderen Generation angehört als ich, also älter ist und so ein fundiertes Wissen über alles hat, eine Person, mit der ich mich auch viel gerieben hat, aber die mir wie keine andere dann auch gesagt hat, wenn ich mich verrannt hatte. Und diese Zusammenarbeit, die war für mich auch einer der Gründe, warum das Buch das geworden ist, was es geworden ist. Und deswegen wollte ich unbedingt das zweite, also es ist ja wie eigentlich bei einer Band, ne? Wenn eine Band ein erstes Album rausbringt und es ein Erfolg ist, dann hat man so Curse of the Second Album. Das dauert dann meistens und die Leute müssen sich irgendwie, weil man kann ja nicht das Gleiche nochmal neu machen, aber andererseits darf man jetzt auch nicht das Rad komplett neu erfinden, denn dann will es auch niemand mehr haben. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, weil das waren 3 Jahre und eigentlich waren anderthalb geplant, aber die Zeit, die dazwischen vergangen ist, die war auch ganz wichtig, um eben, weil ich mir dann überlegt hatte, von dem Alltagsdesign, also das erste Buch drehte sich um so hauptsächlich nicht nur, aber so haptische Dinge wollte ich eigentlich erklären, warum ist das eigentlich so? Mhm. Und deswegen dieser Storytelling-Angle und gleichzeitig ist aber in den 3 Jahren so viel passiert, auch so viel Schlimmes und deswegen hat das lange gedauert, aber ich war bei Dumont hochzufrieden und das war dann eher der Zufall, dass Ulrike dann bei Rowohlt eine Anstellung gefunden hat und ich deswegen mitgewechselt bin. Also das ist der einzige Grund.
Ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich diese Variante oder diesen Grund für einen Verlagswechsel gehört habe. Aber
das ist gar nicht so unüblich.
Ja, ich denke mir gerade, aber es ist irgendwie, es werden immer andere Geschichten erzählt.
Ich glaube, wenn man eine Person gefunden hat, der man so wirklich vertraut und wo man sich auch verstanden fühlt und mit der man gut arbeiten kann und die auch wirklich, die schleift mich auch. Also die ist jetzt nicht großzügig bei allem, was ich mache, sondern die schenkt mir ganz unverblümt auch rein Wein ein, wenn ich Quatsch geschrieben habe. Und teilweise beispielsweise, wenn ich über ältere Frauen ihrer Generation geschrieben habe, dann hat die mir gesagt, so, das ist, du scherst da alle über einen Kamm. Wenn ich das mit deiner Generation machen würde, würdest du ausrasten. Recht hatte sie. Also wenn man so eine Person gefunden hat, dann lässt man die ja nicht mehr gehen. Das ist ja auch klar.
Ja, na klar, super. Witches, It Girls, es liegt da vor mir. Und das ist auch der Grund, warum du heute Abend in der Stadtbibliothek auf die Bühne steigen wirst und mit Laura Volker, die ein Teil des CGI ist, mit dem wir kooperieren, die Moderation übernehmen wird. Also seit einiger Zeit stelle ich ja allen meinen Gästen immer die Frage, wie sie den Zusammenhang von KI als Chance und Risiko für ihre berufliche Tätigkeit so einschätzen. Habe da inzwischen, muss ich dazu sagen, auch schon ein sehr breites Spektrum an Antworten bekommen. Aber bitte, was ist deine Einstellung zu dem Ganzen oder deine Hoffnungen und deine Sorgen?
Also ich sehe das sehr kritisch, gerade was den Einsatz von KI im Bereich von sowohl Bücher schreiben als auch Podcast angeht. Bei vielen Dingen, also gerade bei Podcasts, erleichtert es vieles, weil diese automatischen Transcripts, also quasi Verschriftlichung des Podcasts, ist wichtig für die Barrierefreiheit, macht es sehr viel einfacher zu zitieren. Also da bin ich Freundin von, das finde ich gut. Aber gerade bei Büchern, also was die KI beispielsweise, wenn ich meinen Namen eingebe, dann teilweise ausgespuckt hat, was die Anzahl meiner Kinder und Partnerschaften angeht, also das ist so hanebüchend, dass es ärgerlich ist. Und was ich auch problematisch finde, ist, dass sich viele, auch tatsächlich JournalistInnen, relativ wenig Gedanken machen in meiner Zunft über die ethischen Gesichtspunkte von KI und wem die eigentlich gehören und was auch für eine riesen Umweltverschmutzung und Schleudung ist und die Inhalte ja nun auch wirklich fehlerhaft sind, weil die Sachen, die eingespeist werden, auch äußerst fehlerhaft sind. Also ich glaube, man könnte KI für sehr viele sehr gute Dinge nutzen, die unser aller Leben und ich meine wirklich das Allgemeinwohl besser machen würden, aber das sind nicht die Bereiche, in denen KI im Moment eingesetzt wird. Und gerade auch gerade was Covergestaltung angeht, arbeiten ja auch die ersten Verlage mit Agenturen zusammen, die KI-generierte Cover machen. Also warum lassen wir KI Jobs machen, die begehrt sind, die Menschen kreativ sich ausleben können und die wahnsinnig gerne von Menschen erledigt werden, wenn wir KI auch Dinge erledigen lassen könnten, die niemand von uns gerne macht. Also ich rede da beispielsweise vom Gesundheitssystem, da gibt es schwierige logistische Sachen, die mit Planungen und Modellen zu tun haben. Das könnte man alles auf KI auslagern, um eine bessere Versorgungssicherheit in Krankenhäusern zu garantieren. Aber stattdessen lassen wir Covergestaltung von KI machen. Also ich verstehe das nicht. Das finde ich fürchterlich.
Vollkommen, ja.
Das war jetzt nur ein kleiner Rundumschlag. Also ich könnte jetzt auch anderthalb Stunden, ich verteufel nicht die Technik an sich, aber ich bin auch keine Freundin davon. Und gerade, also ich spreche zum Beispiel auch meine eigenen Hörbücher und ich weiß, dass meine Stimme schon geklont wurde. Und dann ist das die Frage, ob ich dann beim nächsten Buch das noch selber sprechen darf oder ob man einfach meine geklonte Stimme nehmen darf. Dieser ganze juristische Rattenschwanz, der da auch noch dranhängt und für den es keine ausreichende Regulierungen gibt, das ist ja nochmal ein ganz anderes Fass, was da aufgemacht wird.
Ja. Die allerletzte Frage, wie immer, hast du einen Buchtipp für unsere Zuhörerinnen?
Also ich lese jetzt gerade von Fikri Anil Altintash, Zwischen uns liegt August, und finde es ein sehr, sehr schön, sehr berührend erzähltes Buch über eine Frau, seine Mutter, die ihrer Familie langsam entschwindet und der Sohn, wie er quasi ihren Werdegang nacherzählt und das Familienleben und so. Das ist ein Buch, was ich jetzt gerade lese und was mich sehr berührt.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr gern.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.